Thema Warnzeichen des Lebens. Es gibt Leben. Die Welt ist nicht tot, die Welt ist nicht am Ende. Der liebe Gott ist nicht bankrott. Jesus lebt. Halleluja. Preis dem Herrn. Ein Warnzeichen des Lebens, also, dass die Welt aufhorchen muss. Es gibt noch eine Hoffnung. Ich möchte euch ganz herzlich einladen für Mittwoch. Mittwoch ist ja Feiertag, aber wir sind um 16 Uhr hier, trotz Feiertag. Wir wollen Gottes Wort hören. Wir wollen stark sein im Herrn. Dann am Freitag wird wieder Gottesdienst hier sein, 19 Uhr und Samstag 19 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Das sind die Gottesdienste hier im Haus. Was ganz Besonderes, wo ich hinweisen möchte, für den Samstag, den 11. Mai, 19 Uhr, da wird Andreas Bergersloff hier sein. Er wird uns erzählen, seine jenseitige Erfahrungen. Eigentlich, ich fange schon ein bisschen an zu predigen, über diese Nahtoderfahrungen, weil sowas gibt es, sowas ist normal, selbstverständlich. Das hat jeder Mensch irgendwann, irgendwo, spätestens wenn er stirbt, in der Stunde erfährt, wie seine Seele auswandert. Wie seine Seele aussieht und wie er plötzlich ja an der Decke klebt und von oben sich anguckt. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast, also als wenn jemand in Narkose war, im Koma war und dergleichen. Ich werde euch nachher einiges erzählen. Aber Andreas war 5 Stunden tot. Klinisch tot, er war schon im Leichenhaus, in der Leichenhalle und man wollte nur noch nachgucken, ob alles in Ordnung ist und bescheinigen und plötzlich bewegt er sich. Ein Zeichen, ein Warnzeichen des Lebens ist, wenn man atmet, mit den Augen zwinkert oder ja, Pulsschlag fühlt, dann weiß man, hier ist noch Leben da. Hier ist noch Leben da. Kommt und horcht das an. Jeder macht seine eigene Erfahrungen mit Nahtod. Und hängt von den Menschen ab, wie er ist, wie seine innere Verfassung ist, seine Bilder, seine Fantasie, ja, sein Geist, seine Einstellung zu vielen Dingen, wie er mit Gott gelebt hat. Weißt du, wenn einer mit Gott gelebt hat, sieht den Himmel, ist bei Jesus. Wenn einer mit dem Teufel gelebt hat, ist in der Hölle. Der macht die Hölle durch und er sieht also Monster, Fratzen, Gestalten etc. Und ja, das ist wie Fegefeuer, so war dieser der Vorhof zur Ewigkeit. Also das ist dieser Nahtod, das ist noch nicht der Himmel, vergiss es. Wenn du im Himmel bist, dann kommst du nicht mehr zurück, dann bleibst du dort, willst auch gar nicht mehr zurück. Aber das nur nebenbei, lad Leute ein. Er hat von Gott einen Auftrag bekommen, dieser Andreas Bergersloff. Er wird hier sein, wird 2 Stunden etwa erzählen aus seinem Leben, was Gott ihm gezeigt hat, was er alles miterlebt hat, wie das alles zusammenhängt. Ich habe mich lange Zeit selbst interessiert und selbst, weil ich solche Erfahrungen hatte, wollte ich wissen, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich Einbildung oder ist es echt? Was steckt dahinter? Und ich muss euch sagen, da ist mehr dran, als was man in Büchern liest, als was die Schulliteratur uns untergibt und so weiter. Warnzeichen des Lebens, was ich hier predige auch heute, das passt nicht in das materialistische Weltbild. Weißt, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als das, was wir lesen und wissen und sehen und greifen und spüren und riechen und schmecken. Hier ist noch mehr vorhanden. Weißt du, wir leben aus dem Verborgenen letztendlich. Die wenigsten machen sich Gedanken. Die leben, aber die fragen sich nicht, warum lebe ich? So aus dem Unterbewusstsein heraus lebt der Mensch. Der Luxus dieser Welt, alles, was Leben in dieser Welt ausmacht, was wir glauben, was wir definieren als Leben, das ist gar kein Leben, das ist nur Vegetieren. Das ist wie eine Henkersmahlzeit. Du genießt es, du bist dabei und musst es morgen wieder alles da lassen. Das, was du aufbaust, das musst du alles hergeben. Nichts nimmst du mit im Grab. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und dann fragt man sich, wozu lebe ich denn eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und diesen Gedanken möchte ich hier ein bisschen aufarbeiten. Das Leben ist mehr als nur Essen und Trinken. Der Weg über die Zunge ist nur so kurz. Verstehst? Hast kaum auf der Zunge, du hast kaum geschluckt und schon ist der ganze Geschmack und alles weg. Du weißt gar nicht mehr, was war denn das? Hast noch mehr Appetit nach dem? So, der Körper ist nicht alles. Und ich werde hier etwas weitergeben, was Gott mir aufgeschlossen hat im Lauf meines Studiums und meiner Vorbereitungen und meiner Beschäftigung mit dem Leben nach dem Tod. So, der Körper ist nicht alles. Der Körper ist nur eine Maschine. Ist nur ein Fahrzeug. Das lassen wir hier. Und ich habe schon so oft am Grab, bin ich so oft an den Gräbern gestanden, wo auch immer. Manchmal habe ich hunderte von Berlinern beerdigt in einem Jahr. Und ich weiß, man beschäftigt sich mit dem Tod. Was ist das Leben? Und ich muss eines sagen, das Körper ist nur das Hemd. Das lässt man alles hier, die alten Klamotten. Ja, in Markus Kapitel 8, Vers 34 lesen wir und Kapitel 9, Vers 1, da sagt Jesus, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird's retten. Also nicht nur sein Leben verlieren einfach, dann hast du es auch verloren. Nein, um des Evangeliums willen, um das Reich Gottes. Deshalb trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann fällt dir alles zu, was du brauchst für die Ewigkeit. Also, wer sein Leben retten will, und ich weiß nicht, willst du dein Leben retten? Bist du bereit, dein Leben zu retten? Alles zu tun, um dein Leben zu retten? Ich muss eines sagen, Millionen von Christen sind nicht bereit. Das sage ich vorneweg, es tut mir leid, aber ich bin enttäuscht über viele Christen. Sie gehen in den Gottesdienst, sie sitzen etwas ab, aber sie wissen gar nicht, um was es geht. Es geht, dass wir unser Leben retten, und zwar um Jesu Willen, dass wir unser Leben investieren für die Ewigkeit. Nicht nur, ich tue etwas Liebes, was Nettes, nein, das Leben richtig investieren. Leben, aber richtig leben. Die Art von der Verherrlichung des Leibes, was wir heute erleben, ist so trügerisch. Man putzt sich, man ölt sich, man duscht sich, man cremt sich. Das lässt du alles da. Den ganzen Shit lässt du da. Und was ist der Körper? Der zerfällt in Staub und Asche. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Sogar in ein paar Sekunden kann alles vorbei sein. Zwar ist unser Körper ein geniales Bauwerk, sollte ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Aber meistens ist es eine Räuberhütte und Räuberhöhle. Weißt du, da bleibt nicht viel übrig von unserem Leben, wenn es mal vorbei ist. Was bleibt von deinen Klamotten hier? Die verschenkt man, entsorgt man, bringt man zum Müll. Geht alles in den Container. Es wird alles zerstört, was du aufgebaut hast, was du denkst, das ist etwas Großartiges. Vergiss das, alles Großartige. Die Friedhöfe sind voll von Menschen, die was Großartiges aufgebaut haben. Weißt du, unser Leib soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Gott sollte in unserem Körper wohnen. Und wir sollen Platz für Gott machen. Und wir putzen immer nach außen, aber wir sollten auch mal nach innen Großputz machen. Und nach innen etwas unternehmen. Das Sichtbare vergeht. Und durch Jesus hat die unsichtbare Welt eine Bedeutung, einen Sinn und einen Inhalt bekommen, eine Substanz bekommen. Die unsichtbare Welt ist eine Realität. Weißt du, Jesus sagt, in 3 Tagen werde ich diesen Tempel niederreißen. Da wird kein Stein von auf den anderen bleiben. Und in 3 Tagen werde ich den Tempel niederreißen und ich werde den Tempel wieder aufbauen. 3 Tage, das war seine Auferstehung. Und was hast du, was habe ich, wenn wir auferstehen nachher? Werden wir auch einen verherrlichten Leib haben? Oder werden wir einen Leib haben, der uns ekelt, anstößig ist und wo wir Angst haben, habe ich sinnvoll gelebt? Denn was der Mensch sät, das ist biblisch, wird er auch ernten. Wer aufs Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer nur Essen und Trinken, sein Lebensinhalt, wenn das sein Lebensinhalt war, der Tod ist nur ein Übergang. Und jeder muss da durch, da kommt keiner vorbei, da kann Atheist sein, kann fromm sein, kann religiös sein, kann heidisch sein, kann Götzendiener sein, kann alles sein, kann Jude sein, kann eine Bestie sein, er muss durch dieses Tal, durch das Tal des Todes. Und erst nach dem Tod fängt erst das richtige Leben an. Für Jesus ging das Leben erst weiter nach der Kreuzigung. Und als die Kreuzigung vorbei war, er hat kein Wort über die Kreuzigung gesagt. Kein Wort über die Strapazen, das Elend, seine Erniedrigung. Das hat ihm gar nicht interessiert. Und ich sage eines, wenn wir auferstehen und mit Christus gelebt haben, wird unser ganzes Shit dieser Welt nicht mehr interessieren. Wir werden kein Wort mehr verlieren. Ach, was ist mit meinem Geld geworden? Was ist mit meinem Haus geworden? Was ist mit meinen Möbeln geworden? Mit meinem Teppich? Mit meinem Besitz? Mit meinem Vermögen? Nix. Die Materialisten wollen uns erzählen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Das ist die größte Lüge aller Zeiten. Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und muss sterben. Das ist der normale Gang. Schon seit eh und je. Das ist von Gott so vorgesehen. Und dann erwartet uns das neue Leben. Dann kommt der Halm, dann kommt die Ehre, dann kommen neue Weizenkörner, dann vermehrt sich das Korn und dann wächst es und dann kommt erst die Frucht. Aus dem Weizenkorn wird erst etwas, wenn es gestorben ist. Es ist nicht Totensonntag heute, vergiss es. Aber ich will dir über die Realität des Lebens sagen, was das Leben ist. Wenn es in die Erde fällt, beginnt die Vermehrung. Geht auf, da wird man erst brauchbar. Du lebst nicht für heute und für diesen Augenblick jetzt, du lebst für die Ewigkeit. Du bist nur heute hier. Wir leben nicht für dieses Leben, sondern für das Leben danach. Das Beste kommt noch, aber ich kann es auch vorneweg sagen, das Schlechteste kommt noch auch. Wenn du nicht vorbereitet bist, du wirst frustriert sein, du wirst schockiert sein, du wirst wie vom Pferd getreten sein und stehen und sagen, mein Gott, was ist passiert? Ich will dir die Wahrheit sagen, damit dir die Augen aufgehen, solange du noch lebst. Denn nachher, wenn du tot bist, kannst du nichts mehr verändern. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Wir ernten immer, was wir gesät haben. Und wir ernten auch dann, wenn wir nichts gesät haben. Dann ernten wir auch was, nichts nämlich. Und erst nach dem Sehen ändert sich alles. Für mich ist der Tod die größte Lüge Satans. Das ist die größte Lüge. Weißt du, da macht er uns so viel Angst. Du solltest gar keine Angst vor dem Tod haben. Wenn du einmal diese jenseitige Nahtoderfahrung gemacht hast, wie auch immer, ob im Koma und dergleichen, dann wirst du diesen Schreck nicht mehr haben. Weißt du, wenn du einmal mit der Realität konfrontiert worden bist, mit der Realität des Todes. Weißt du, ich bin an manchen Sterbebetten gewesen, jetzt kommen die Engel, die holen mich ab. Und ein paar Stunden war der Bruder zu Hause, war weg. Haben wir noch Vater unser gebetet, das Abendmahl genommen und er war woanders. Und hier blieb nur der Körper, den hat man nur entsorgt. Weißt du, jede Kultur hat ihre eigene Entsorgungsmethode. Das spielt keine Rolle, wie du entsorgt wirst, das bleibt hier. Ist nur Schrott, aber für den Schrott macht man so viel, Leute. Lass uns ganz ehrlich sein, da setzt man sich so ein und verwendet so viel Zeit. Wir müssen ein bisschen logisch denken. Mit dem Tod hört nicht alles auf. Weißt du, die Wahrheit ist stärker als die Lüge. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Das Gute ist stärker als das Böse. Die Liebe ist stärker als der Tod und der Hass und so weiter. Die Freude ist stärker. Also keiner will mit dem Negativen was zu tun haben, so auch mit dem Tod nicht. Der Tod ist nur der letzte Feind, der überwunden wird. Für dich und mich. Und wir werden es überwinden müssen. Und wir sollten uns darauf vorbereiten, denn um diesen Kampf zu gewinnen, musst du dich vorbereiten als Sieger. Da musst du dich trainieren, musst Muskel haben, musst Energie haben, und darauf loszugehen und sagen, Tod, komm her, ich nehme dir auf. Die Christen, die ersten Christen, die Märtyrer, wenn ich so Märtyrergeschichten lese, und ich lese nicht die modernen Märtyrer, die für Kapital und Geld gestorben sind, nein, ich lese Märtyrer, die für Jesus gestorben sind, die sind singend in den Tod gegangen, die sind auf den Löwen zugelaufen. Die haben sich nicht gefürchtet vor dem Tod, denn sie wussten etwas, der in uns ist, ist stärker als der Tod, dieser Jesus Christus. Wer das nicht lernt zur rechten Zeit, wer das nicht begreift, dass das Licht stärker ist als die Finsternis und sich nicht darauf vorbereitet, der wird überrascht sein. Der wird überrascht sein, was ihn in der Ewigkeit alles erwartet. Deshalb, Geschwister, es ist so wichtig, bereitet euch vor auf die Ewigkeit. Das ist wichtiger als Essen und Trinken. Wir sind nicht geboren, um zu leben. Nein, wir sind geboren, um zu sterben und dann in Gott aufzugehen. Was ich sage, ist ja komisch, versteht einer nicht und sagt, was soll das? Unser Leben ist ein Zerfall. Von der Geburt, da ist der Junge oder das Mädel noch so frisch, so saftig, wie wir gesungen haben, zum Knuddeln. Aber dann wird der Mensch runzliger, weniger Haare, sieht nichts mehr, hört nichts mehr, ist alles verekelt, schmeckt ihm nichts mehr. Hat keine Lust zu nichts, kann nicht mehr laufen, kann nicht mal richtig stehen womöglich. Weißt du, da ist alles vergrault. Das ist das Leben. Aber das ist nicht das Leben, dazu wir geschaffen und von Gott bestimmt worden sind. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben und nicht dahin vegetieren. Wenn ich das Leben hier auf dieser Welt anschaue, natürlichen Menschen, weißt du, das ist ein Vegetieren. Die Menschen werden älter, die können 100 Jahre alt werden. Aber dann, das ist alles kaputt. Schau doch die Leute an, die müssen geführt werden, getragen werden, gefahren werden. Darum ist nicht der Tod das Letzte, nicht das Sterben das Letzte. Und wenn der Mensch stirbt, ist er nicht tot. Ach, sein Gehirn ist nur 8 Sekunden tot und dann ist alles vorbei. Aber er weiß alles noch. Und ich will euch Geschichten erzählen, die ich selber persönlich erlebt habe. Ich denke nur an einen jungen Mann, ein Ehepaar aus unserer Gemeinde, der kommt nach dem Gottesdienst nach Hause und er fährt bei Grün über die Ampel und da kommt ein Idiot, fährt bei Rot durch, total Schaden. Die Frau hat die Nase abgerissen, war noch schwanger dazu. Und dieser Junge, Emanuel hieß er, ist im Krankenhaus, 3 Tage kommt er nicht zu sich. 3 Tage kommt er nicht zu sich und dann komme ich ins Krankenhaus und sage, ich möchte besuchen. Dann sagen mir die Ärzte im Robert-Brosch-Krankenhaus in Stuttgart, dann sagen sie, Herr Matudis, brauchen Sie nicht versuchen, der Mann kommt nicht mehr zu sich. Ich bin Pastor und ich möchte wenigstens noch ihn segnen mit Ölsalben und ihn Gott übergeben. Ich komme rein und nimm mein Öl und berühre seine Stirn und dann sagt er, sage ich Immanuel, und dann macht er auf, die Augen auf und das pass auf, was da passiert. Johannes, wie bist du reingekommen? Draußen sind drei Männer, die wollten dich nicht reinlassen. Und wie geht's meiner Anna? Und dann erzählt er mir, ich konnte ihm nicht sagen, wo seine Frau ist. Und dann sagt er, aber die Anna sieht so komisch aus. Die ist wie eine Mumie eingewickelt und nur die Nase guckt raus. Aber die ist über einem Tal in einem anderen Haus irgendwo. Der hat mir genau beschrieben, was da läuft, obwohl er klinisch nicht mehr da war. Und dann komme ich raus und sag, und draußen standen drei Männer, die mich nicht reinlassen wollen. Die Ärzte standen vor der Tür. Der sagt, lass uns den Trottel da reingehen. Und er kam zu sich und sagte, der Mann lebt. Und dann fragte, wie haben Sie das gemacht? Und dann habe ich gesagt, Gott ist stärker als der Tod. Und dann kam er zu sich und hat noch viele Jahre gelebt. Weißt du, Menschen, die tot sind, die wissen mehr als die, die leben. Denn die sehen Geheimnisse im Geist. Ich bin zu einer Frau gerufen, Emma hieß sie. Und dann gehe ich hin und dann sehe ich die Emma, komme ich rein, dann sagt die Schwester, die bei ihr war, sagt, brauchst du nicht mehr machen, Emma ist schon tot, wir haben den Arzt bestellt. Der Arzt wird bald jeden Augenblick kommen. Ich komme rein und sage, Emma, und da habe ich gehört, was im Nebenzimmer los war. Da war Streit und Knatsch und da wird die Hölle los. Und dann komme ich rein und sage, Emma, du kannst nicht sterben, im Namen Jesu steh auf. Totenauferweckung ist eine Realität. Das habe ich mehrfach erlebt, nicht nur einmal. Und die Emma macht die Augen auf und hör mal, was das Erste, was sie mir sagt, Bruder Matthäus, was ist im anderen Zimmer los? Die streiten sich. Die ziehen an Pelzmänteln. Und genau das war, die haben sich gestritten, wer das Erbe bekommt. Und das war im anderen Zimmer, das hat man hier nicht mitgekriegt. Das war Sterbezimmer. Weißt du, Gehirn kann tot sein. Du brauchst das Gehirn. Und jetzt hör mir zu. Können Wissenschaftler sagen, was sie wollen. Du brauchst das Gehirn nicht zum Denken. Das Gehirn ist nur ein Empfänger. Wird nur inspiriert. Und du empfängst Gedanken und dann verarbeitest du so, wie du etwas in die Hände nimmst und anfängst mit den Händen zu verarbeiten. Du brauchst das Gehirn gar nicht zum Denken. Und jetzt kommt die Sache mit dem Evangelium. Deshalb ist es so wichtig, wir müssen uns nicht nach der Wissenschaft richten. Wir richten uns nach Gott und nach dem Glauben. Das Gehirn ist nur ein Instrument, so wie eine Hände zum Empfangen. Und du empfängst Botschaften, Inspirationen, Ideen und dann musst du es verarbeiten. Und ich könnte euch viele Nahtoderlebnisse erzählen und berichten. Und das Bewusstsein ist da, nicht das Gehirn, das Bewusstsein, deine Persönlichkeit, dein Ich. Du klebst an der Decke und guckst runter, was machen sie? Die schneiden mich auf, kleben mich wieder zu. Weißt du, das Bewusstsein sprengt die Grenzen. Aus deinem Kopf gehst du raus und dann siehst Dinge, die du gar nicht im normalen Zustand gar nicht gesehen hättest. Also wenn du im normalen Zustand das mit dem Immanuel oder das mit der Emma, das hättest du gar nicht begriffen. Das sind Dinge, die in der unsichtbaren Welt vor sich gehen. Weißt du, da bist du plötzlich im Licht Gottes. Im Licht Gottes. Jesus, das Erste, oder was der Herr als Erstes sagt, es werde Licht. Und das ist das Erste, was der Mensch begegnet, dem Licht. Nachdem das Chaos zu Ende ist, dein Leben ist ein Chaos, ein Durcheinander. Hier wird was ausgebrütet. Und nachdem du aus dieser Eischale draußen bist, beginnt das Wichtigste des Lebens. Erst werde Licht. Und das Licht ist der Atem Gottes, das Wort Gottes. Und plötzlich bist du in einer anderen Welt. Und das ist, was die ganzen Nahtodpatienten erleben und erlebt haben. Das Gehirn ist nicht zum Produzieren da, das Gehirn ist nur zum Empfangen da, solange du lebst. Ich komme nachher auf ein paar andere Sachen, auch geistliche Dinge zu sprechen, was mir wichtig erscheint. Weißt du, das Gehirn ist nur der Empfänger des Bewusstseins. Und du könntest auch ohne Gehirn existieren. Brauchst nicht unbedingt. Wir haben auch so viele Menschen, die kopflos sind. Ja, die benutzen ihr Gehirn gar nicht, obwohl sie Gehirn haben. Kopflos sind. Du kannst trotzdem weiter existieren. Weißt du, das Bewusstsein, dieses persönliche, dein Unterbewusstsein, das ist die Festplatte. Und die ist unzerstörbar. Dein Unterbewusstsein ist unzerstörbar. Deine Persönlichkeit lebt weiter, auch wenn du schon längst tot bist und schon längst beerdigt. Du musst nur deinen Namen erwähnen oder meinen Namen erwähnen, wenn ich schon tot bin. Weißt du, und plötzlich siehst du, wer da vor dir steht. Wie er lebt und bleibt. Die Persönlichkeit des Ich lebt weiter. Und dazu brauchst du nicht einmal den Menschen. Rufe einen Verstorbenen. Nenn seinen Namen, eine deiner lieben Personen, deine Mama. Ruf Mutti, deine Mutter. Und plötzlich siehst du, wie deine Mutter vor dir steht und spürst, sie ist irgendwo da, sie beobachtet mich. Oder dein Vati. Die Persönlichkeit lebt weiter, auch wenn du schon längst verwest bist. Ich denke nur, Moses und Elia stehen auf dem Berg und unterhalten sich mit Jesus. Die haben Jahrhunderte vor Jesus gelebt und vor den Aposteln. Und plötzlich sind sie da und plötzlich erkennt man, oder sogar der reiche Mann, als er in der Ewigkeit ist, er sagt, oh Lazarus, Abraham, der erkennt die Leute, plötzlich kennen die sich, obwohl sie ihn nie gesehen haben, womöglich in ihrem Leben, und nie sehen wollten. Wenn Geist dein Körper verlässt, geht er zum Ursprung aller Dinge zurück. Und weißt du, was das ist? Geht zu Gott zurück. Gott hauchte dem Menschen sein Odem ein und der Mensch wurde eine lebendige Seele, eine lebende Seele. Und er fing an zu leben. Und zwar ein anderes Leben. Ein unterbewusstes Leben. Viele Menschen macht der Tod Angst. Ich weiß, es ist normal. Wir leben in einer falsch programmierten Welt. Früher im Mittelalter, wenn ich die alten Lieder höre, wie die im Mittelalter gesungen haben, komm süßer Tod. Komm süßer Tod. Weißt du, wie bei uns ist der Tod abgeschrieben in der Klinik, abgeschoben hinter Sakrotan geputzten Wänden. Aber komm süßer Tod. Der Tod als Erlösung. Man sagt es heute noch, für ihn oder für sie kam der Tod als Erlösung von Krankheit und dergleichen. Aber der Tod ist keine Erlösung, glaub mir das. Es ist nur ein Übergang. Und den Leuten, weil die Leute Angst haben vor dem Tod, deshalb, und weil sie Gott nicht kennen, und weil sie nicht den Vater kennen, Vater Gott, deshalb macht es Angst vor dem Tod. Aber wenn du weißt, ich gehe nach Hause, ich gehe zu meinem Vater, nicht zu meinem irdischen Vater, der ist schon vielleicht auch längst vorausgegangen, aber ich gehe zu meinem himmlischen Vater, deshalb sagt Jesus, nennt niemand Vater auf Erden, denn nur einer ist euer Vater, das ist Gott im Himmel. Viele Menschen sind falsch über Gott informiert. Weißt du, zum Denken brauchst du kein Gehirn. Kannst abgeben. Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, Pastor Matthäus hat gesagt, ich soll an der Garderobe mein Gehirn abgeben. Mein Verstand. Nein, wir sind in dieser Welt und wir denken. Aber du brauchst nicht all diese Dinge, um dein Leben zu gestalten. Dein Leben wird aus einer anderen Tiefe bestimmt. Deine Ideen, deine Eingebungen, die kommen nicht aus deinem Kopf. Die sind nicht auf deinem Mist gewachsen, wenn ich dir ehrlich sagen soll. Bild dir nichts ein. Die sind irgendwo durch irgendeinen Einfluss, ob es Traum oder Vision war oder ein Impuls war oder egal was es war, ist irgendwie zustande gekommen. Ist nicht von dir. Da, bei dir ist nichts drin. Ich habe mal vor vielleicht 15 Jahren, sind es schon her, oder vielleicht auch 20, mal einen Computer gekauft. Ich habe gedacht, Mensch, wenn du einen Computer mal hast, dann kannst du alles machen. Da kannst du alles machen. Und dann habe ich das nach Hause gekauft. Das hat über 10.000 D-Mark damals gekostet. Bringt es nach Hause. Und dann habe ich gemerkt, wie blöd der Kasten ist. Der kann überhaupt nichts. Du musst alles zuerst mal einprogrammieren. Verstehst du? Du hast nur das Äußere, den Rahmen, aber du musst alles einprogrammieren. Und ich war geschockt. Ich musste zuerst mal Material zusammentragen und reingeben. Und genau das ist es. Dein Gehirn muss programmiert werden. Du kommst auf dieser Welt mit nichts. Und das muss programmiert werden. Und das ist deine Persönlichkeit, dein Wesen. Deine Seele, dein Geist braucht Gott. Die Seele lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes, das durch seinen Mund geht. Also Ideen, Impulse und so weiter, die kann dein Kopf nur verarbeiten. Und dann gibt es weiter. Die Ideen kommen aus deinem Unterbewusstsein. Irgendwo greifst du etwas auf, eine Lösung, eine Formel, einen Gedanken, ein Stichwort, ein Rema. Aus einer Tiefe. Ein Materialist kann mit solchen Gedanken vielleicht nichts anfangen. Ist das auch okay so? Weißt du, der entscheidet aus dem Bauch raus. Aber wenn du Kopf, deinen Schädel aufmachst und deinen Bauch aufmachst, sieht es genauso, nur der Bauch ist ein bisschen größer. Die Därme, wie sie und so weiter zusammen sind und dergleichen. Weißt du, und der Gottlose, der Materialist entscheidet immer aus dem Bauch heraus. Der Christ entscheidet nicht aus dem Bauch raus, er entscheidet auch nicht mal aus dem Kopf raus. Er entscheidet aus dem Herzen. Der entscheidet total anders, nicht aus dem Bauch. Der Materialist versteht es nicht, was das ist. Weißt du, deshalb auch die ganzen Antipfingstler, die verstehen nicht, warum wir in Zungen beten. Wenn ich in Zungen bete, bete ich nicht mit meinem Verstand. Mein Geist, mein Verstand kann spazieren gehen. Mein Verstand hat Sabbat, hat Frieden, hat Ruhe. Das ist diese Sabbatruhe, wovon die Bibel spricht. Mein Gehirn ist passiv. Und ich brauche nicht, um in Zungen zu beten, mein Gehirn. Ich spreche in der Ursprache, was es auch immer ist. Wer in Zungen betet, der redet mit Gott Geheimnisse. Und das ist, wie der Heilige Geist unserer Schwachheit aufhilft, wenn wir in Zungen beten. Deshalb der materialistische Christ, der denkt, das ist alles Humbug, das ist Zeitverschwendung. Ich bete lieber in Deutsch oder meiner Muttersprache. Nein, bete in Sprachen und du erbaust dich selbst. Wer in Zungen betet, erbaut sich selbst. Das ist das Geheimnis. Und du brauchst, um in Sprachen zu beten, dein Gehirn nicht. Verstehst? Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn. Wenn du in Sprachen betest, verlässt du dich viel, viel mehr auf den Herrn. Dann redest du Geheimnisse durch den Heiligen Geist. Zungensprache ist ein göttliches Geheimnis. Das erste Geheimnis. Die Juden kannten das vor Pfingsten nicht. Die wussten ja, da gibt es in Joel, der hat was gesagt, ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Aber als das dann kam, dann haben sie gefragt, wo kommt das hin oder wo führt das hin? Sie konnten mit dem allem gar nichts anfangen, waren verblüfft. Wenn ich in Zungen bete, da motiviere ich mich selbst. Weißt du, da kriege ich manchmal Gänsehaut. Manchmal werde ich durchströmt von einer Herrlichkeit. Ich meine nicht nur plappern wie ein Dummkopf. Nein, getrieben vom Heiligen Geist. Da ist herrlich, da ist was Gewaltiges da. Das ist eine andere Macht, die mich übernimmt. Da helfe ich mir selbst, wenn ich in Sprachen bete. Da heile ich mich selbst, wenn ich in Sprachen bete. Das ist diese Chemo- und Psychotherapie und was weiß ich, welche Therapien, Elektrotherapie. Weißt du, da fließen Ströme lebendigen Wassers durch deinen Körper. Du wirst durchflutet von der Herrlichkeit Gottes, wenn du in Sprachen betest. Da bereicherst du dich selbst. Weißt du, da bist du mit Gott allein. Und es ist gut so, dass dich niemand anders versteht, niemand anders dich abhören kann. Kein dämonischer Abhördienst. Fang an, in Sprachen zu beten. In Sprachen zu beten. Im Alten Testament wurde vorausgesagt, Gott will seinen Geist auf alles Fleisch ausgießen. Und dann kommt es und dann passiert es. Du wirst voll Heiligen Geistes. Und dann fängst du aus dem Geist zu leben. Die Menschen bekommen prophetische Gaben, werden motiviert auf die Zukunft hin, auf die Ewigkeit zu. Da wird Jesus verherrlicht werden. In Sprachen betet, preist den Herrn und rühmt den Herrn. Ich bedauere die ganzen Antipfingstler und so weiter. Das sind arme Kerle und unterbelichtet für mich. Die haben keine Ahnung, was für eine Gabe, was für ein Geschenk es ist, in Sprachen beten zu dürfen und zu können. Dieses Vorrecht. Die haben keine Ahnung. Hier fängt das andere Leben erst an, Geschwister. Es ist genau das Gleiche, als wenn du im Koma bist und bist im Jenseits. Es ist genau das Gleiche. Man nennt es Ekstase, so außer sich sein, außer dem Leibe sein. Wahre Christen, die können durch den Heiligen Geist im Himmel spazieren gehen. Ich war entzückt, ich war entrückt und versetzt bis in die dritte Welt, in der Welt Gottes. Plötzlich habe ich unaussprechliche Dinge gesehen. Geschwister, genau das ist es. Nicht nur im Gottesdienst eine vernünftige Predigt zu hören. Nein, der Heilige Geist kommt über einen und plötzlich schwebst du. Du bist in anderen Regionen, in anderen Gefilden, bis über den Berg. Und dann musst du wieder zurück, leider manchmal. Und das ist, am liebsten wärst du gleich oben geblieben. Aber ich sah unaussprechliche Dinge. Und das ist, was dir Kraft gibt. Das war, warum Paulus in so eine teuflische Gegend, Kleinasien, missioniert und evangelisiert hat. Der hat keinen Schiss vor dem Teufel gehabt und keine Achtung gehabt und so weiter. Der sprach im Geist, da wo sogar Satans Thron war, in Pergamon, da hat er gepredigt, eine Gemeinde gegründet. Das kannst du nur, wenn du im Geist bist. Sonst jagen die Geister dich. Entweder der Heilige Geist oder die Geister. Eins von beiden. So, wir können in Sprachen beten. Wir müssen uns nur Gott hingeben. Ich will jetzt nicht über die Geistestaufe predigen. Das musst du selber bekommen und empfangen. Das kann dir auch niemand geben. Ich habe schon dumme Christen gesehen, empfangen den Heiligen Geist. Da war ich in so einem Gottesdienst, das hat mich geekelt. Dann sagt dieser Pastor oder der Leiter, streckt deine Zunge raus, bewegt und sagt, du kannst schon in Sprachen reden. Quatsch. Wie der Geist gab auszusprechen. Wie der Geist gab auszusprechen. Wir können auch nicht üben. Jetzt üben wir. La, ba, 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 ba. Das ist Babelei. Ich brauche sowas nicht. Denn wenn Jesus etwas gibt, er gibt was Echtes. Und er gibt uns nicht, wenn wir um Fisch bitten, eine Schlange. Und wenn wir um Brot bitten, gibt er uns nicht einen Stein. Geschwister, Gott, Jesus Christus gibt uns was Echtes. Und deshalb, wir müssen lernen, wieder zurück zu Gott. Ich möchte niemandem mir irgendeinen Geist vermittelt. Und wir haben so viele Christen, die haben Dämonen vermittelt bekommen statt den Heiligen Geist. Und deshalb verstehe ich auch die lieben Antipfingstler. Weil so viel im Fleisch gemacht wurde. Und das gebe ich ihnen recht. Und ich möchte sowas nicht haben. Ich möchte Echtes haben und gar nicht. Und kein Dublé. Dass es so echt aussieht. Nein, wenn du zu Gott gehst, und weißt du, wo du das bekommst? Wenn du allein mit Gott redest. Das bekommst, wenn du allein mit Gott redest. Ich will euch mit Geist und Feuer taufen, sagt Jesus. Und der nach mir kommt, Johannes sagt, ich erlaube mir das nicht, aber der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Der macht das da schon. Weißt du, wenn ich in Sprachen bete, durchflutet mich die Liebe Gottes. Gloria, Halleluja. Durchflutet mich die Liebe Gottes. Ich bin außer mir. Und das muss niemand sehen. Das geht auch niemand was an. Es geht Dreck die Leute an, wenn ich außer mir bin. Weißt du, wenn ich außer mir bin, es kann sein, dass ich Handstand mache. Wenn ich außer mir bin, ja, da mache ich Purzelbäume, da bin ich so happy. Wenn ich das auf der Straße machen würde, die würden mich in die Klapsmühle gleich einfangen und in die Klapsmühle bringen. Die verstehen das nicht, weil der materielle Mensch versteht nicht, was es bedeutet, außer sich zu sein. Hör mal, du, das wir haben es nicht geschafft, können sie auch nicht. Brauchen sie gar nicht reingehen. Der kommt nicht mehr zu sich. Und ich gehe rein, nehme einen Tropfen Öl und berühre. Und der Bruder macht die Augen sofort auf. Ich rufe nur seinen Namen. Ich habe schon einmal erlebt, da war jemand im Koma. Es ist ein einziges Mal, was ich erlebt habe. Er war im Koma und ich sollte beten für die Person. Da habe ich gesagt, wie mache ich das jetzt? Ich habe überlegt, wie soll ich mit einer Person beten, die im Koma ist? Die war im Krankenhaus. Dann habe ich gesagt, gut, legen Sie die Person das Telefon ans Ohr und ich werde beten. Und ich werde beten in Sprachen und halten Sie das Telefon ans Ohr. Und habe gebetet. In dem Augenblick ist noch nichts passiert. Aber dann kam die Person wieder zu sich nach einer gewissen Zeit und ich sagte, sagen Sie mal, wer war der Mann, der mit mir am Telefon gebetet hat, als ich drüben war? Wer war der Mann? Und das waren hunderte von Kilometern weg. Weißt du, der Heilige Geist braucht keine Leitung. Und irgendwie, der Heilige Geist verbindet uns auf übernatürliche Art und Weise. Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als was in den Büchern steht. So, wenn ich in Sprachen bete, tauche mich in die Welt Gottes ein, verlasse diese Welt, brauche diese Welt gar nicht. Ich brauche die weltlichen Hilfsmittel nicht. Gottes Arm ist nicht so kurz, dass es nicht helfen könnte. Zeichen des Lebens. Ich will dir was anderes sagen, als was du denkst. Zeichen des Lebens ist nur, wenn du atmest oder was weiß ich, dein Puls schlägt. Durch die Zungensprache lerne ich die Liebe Gottes aufzunehmen und zu ertragen. Manchmal ist es so weit, also ich habe schon Segnungsstunden gehabt und Erfahrungen gehabt, wo Christen gesegnet worden sind in wunderbaren Gebetsversammlungen. Oh Jesus, hör auf zu segnen, ich platze. Ich platze. Im Jenseits, wenn du einmal bei Jesus bist, wirst du noch viel mächtiger gesegnet als das. Das ist nur so Kostprobe. So ein Leckerle. Das ist eine Kostprobe nur für dein Leben, so ein Vorgeschmack. Die Bibel sagt, wir haben das Angeld, das Pfand des Heiligen Geistes. Die Anzahlung. Wir haben das. Das ist so Reiseproviant für hier unten. Und es muss gelernt sein. Geschwister, ich lade euch ein, lasst uns lernen, im Geist zu wandeln, im Geist zu leben. Und nicht nur im Körper und nicht nur mit dem Verstand. Ich glaube nur das, was ich sehe. Gut, ein Pfund Gulasch ist gutes Fleisch. Das weiß ich, verstehst du? Und es kann eine gute Suppe geben. Aber das brauche ich nicht. Bin nicht auf das Rationelle, auf das Sichtbare angewiesen. Zungensprache ist das Brot der Engel für mich. Stärkt den inwendigen Menschen. Und dann hast du wieder Kraft für 3-4 Wochen und kannst weitermachen. Man kann viel darüber reden. Man kann darüber viel schreiben und diskutieren. Das muss man erleben. Das muss man erleben. Den Heiligen Geist muss man erleben. Die Kraft Gottes muss man erleben. Wer in Sprachen betet, geht wieder dort zurück, wo er herkommt. Nicht mehr in Deutsch und nicht mehr in Englisch und nicht mehr in Französisch. Jetzt betet man in übernatürlicher Sprache und redet mit Gott. Zurück zu Gott, das ist Umkehr. Weißt du, kehrt um. Und die meisten Leute denken, wenn sie Umkehr hören, Buße. Da muss ich flärren, da muss ich schlechtes Gewissen haben, da muss ich zerknirscht sein und auf dem Boden liegen. Nein, kehr wieder zurück zu dem Ursprung, wo du herkommst, zu Gott. Und fang an, mit dem Daddy so zu reden, wie du am Anfang geredet hast. Umkehr zu Gottes Rückkehr, in den Urzustand zurückversetzt zu werden. Der verlorene Sohn, der sagt, ich habe die Schnauze voll von diesen Schweinen hier. Und man gibt dieses Gefräß mir nicht einmal. Ich will zu meinem Vater gehen. Und er ist umgekehrt und ist zu seinem Vater gegangen. Und dann will er Buße tun, Umkehr, natürlich. Aber das, die Buße im üblichen Wortsinn oder Anschauung und so weiter, ist nicht Buße, zerknirscht, sondern nein, ich gehe zurück zu Gott und sage, Vater, ich habe gesündigt. Und der Vater umarmt, drückt mir den Hals um und sagt, Junge, du bist mein Sohn, du warst tot und bist lebendig geworden. Du warst tot. Und da ist die Rede vom Tod. Mein Sohn war tot. Der war gestorben. Der Vater war für ihn gestorben. Der hat sich von seinem Vater getrennt gehabt. Und jetzt kommt er nach Hause. Daddy, ich habe gesündigt. Das hat schon ausgereicht. Nicht wie viel er gesündigt hat und wo er das Geld verprasst hat. Nein, ich habe gesündigt. Das hat vollkommen gereicht. Man kommt zum Vater zurück. Man überlässt sich dem Vater. Vater, ich möchte nur ein Tagelöhner sein. Ach komm, bist mein Sohn. Wiederherstellung. Wiederherstellung ist, wenn du wieder mit dem Vater kommunizierst, Gemeinschaft mit dem Vater hast. Und das Gleiche, was bei dem verlorenen Sohn passiert, das passiert bei Nahtoderfahrungen. Mir ist es egal, was manche Leute darüber denken und wenn es ihnen auch lächerlich klingt, ich weiß, was man erlebt. Wenn ich so Leute begleitet habe in solchen Situationen, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen habe ich gesehen, wie das funktioniert. Weißt du, es gibt andere Realitäten. Und wer nicht glaubt, der wird eines Tages selbst erleben. Der wird selbst erleben. Der muss diesen Weg gehen, so oder so. Die Straße ist vorgeschrieben. Und die Frage ist, bist du vorbereitet? Weißt du, wenn du in den Himmel kommst oder vor Gott trittst, in dem Licht Gottes erscheinen musst, wenn du deinen Körper verlässt, dann bist du nicht mehr in dieser Welt. Dann bist du nicht mehr in dieser Welt. Du hast nur das Auto verlassen, das Gefährt, den Zug, das Flugzeug verlassen, das dich getragen hat, das dich da über den Ozean gebracht hat. Das ist so ein Kleidungsstück, das lässt du alles da. Nahtoderlebnisse sind Warnzeichen des Lebens. So manche sind erst zur Vernunft gekommen. Und frag die Leute, die so Nahtoderlebnisse gehabt haben, die leben von dem Moment, wo sie das hatten, total anders. Die haben andere Prioritäten. Die leben anders. Die bekehren sich. Weißt du, das ist diese Bekehrung. Plötzlich sagen, das ist gar nicht so wichtig. Ich war drüben und ich habe alles gesehen, was drüben gespielt wird, was dort sich abspielt. Da ist nicht mehr Buddha und Mohammed und was weiß ich, das ist nur noch Jesus. Das erleben die Leute. Man glaubt zwar, das Leben hier dabei zu verlieren. Jesus sagt, wer das Leben verliert, um meines Namens willen und um des Evangeliums willen, der wird es gewinnen. Deshalb heißt es, bereite dich vor mit dem Evangelium und mit Jesus auf diese Ewigkeit. Du verpasst nichts. Jesus sagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Und zwar für mich. Nicht für die Kirche und nicht für die Religion und nicht für ein paar Wahrheiten und ein paar fromme Phrasen, Lehren oder Dogmen oder Israel oder die Bibel. Nein, für mich. Wer sein Leben verliert. Du musst nicht warten, bis eine Katastrophe kommt und bis du stirbst. Nein, du kannst es jetzt schon, dein Leben Gott hinlegen und sagen, Jesus, ich will nur noch mit dir leben. Sterben ist mein Gewinn, Leben ist mein Gewinn. Deshalb, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Worte vom Apostel Paulus. Dieses Wochenende haben wir gelernt, auf eigene Füße zu stehen. Wer das nicht kann, der kann auch kein Christ sein. Christen stehen auf ihren Füßen. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du sollst deine Probleme unter deine Füße bekommen. Trage deine Probleme nicht auf die Straße. Erzähl nicht Leuten, das war auch ein Thema dieser Woche. Und erzähl nicht und sag, ich habe da ein Zipperlein und da ein Zipperlein. Diese Zipperleins bleiben alle hier, Leute. Deine Krankheiten bleiben alle hier. Deine Schwächen bleiben alle hier. Deine Nöte bleiben alle hier. Wenn du diesen Körper verlässt, du gehst in eine andere Welt. Deshalb, trag nicht deine Probleme auf die Straße, sie sind nicht so wichtig. Weißt du, der breite Weg, da laufen alle mit ihr. Oh, das habe ich und das habe ich und das habe ich und das habe ich. Und das, was sie letztlich haben, sie haben gar nichts, wenn es darauf ankommt. Sie haben gar nichts. Aber der schmale Weg, du bist allein. Du sagst, wo ist mein Nachbar? Ach, erst nach einem Kilometer kommt einer. Und der andere, ach, der ist schon längst da über den Berg. Da bist du allein. Und du musst allein fertig werden, ohne Pastor, ohne Bruder, ohne Schwester, ohne Älteste. Und da lernst du zu beten, dir selber die Hände aufzulegen. weil dir nichts anderes übrig bleibt. In Sprachen zu beten, weil dir nichts anderes übrig bleibt. Weil du kein Funkgerät dabei hast. Und aber das Sprachengebet ist so ein Kommunikationsmittel. Es gibt also Möglichkeiten, den breiten Weg zu verlassen und zu sagen, ich will allein mein Leben leben, mit Gott allein. Das ist so wichtig, Geschwister. Und die meisten können das nicht. Die meisten können nicht auf eigene Füße zu stehen. Nimm dein Bett und geh nach Hause. Die brauchen dann noch Krücken und was weiß ich, was sie noch für Hilfsmittel brauchen. Das letzte Stück des Weges wirst du, ob du glaubst oder nicht, allein gehen müssen. Das letzte Stück, wenn du dann im Bett bist und deinen letzten Atemzug machst, musst du allein gehen. Da geht niemand mit. Und deshalb musst du jetzt schon lernen, allein mit Gott zu reden, allein mit Gott zu gehen. Es ist nicht nur Einsamkeit. Viele Menschen denken, Einsamkeit, das ist Alleinsein. Nein, Einsamkeit ist, wenn du keinen Gott hast und keinen Geist, den Heiligen Geist und das ewige Leben. Weißt du, du musst allein lernen. Und du musst mal dich gesehen haben von oben. Der Körper ist nicht alles, das ist nur ein Gefährt. Das ist nur ein Gefährt, dein Körper, du wirst verlassen. Und gerade diese Emma, das war interessant. Und dann stand sie auf und dann sagt, ich muss jetzt endlich mal alle Sachen regeln, mein Testament machen. Denn mein Gedanke, als ich über die Emma betete, Emma, bestelle dein Haus. Das war mein erstes Wort, was ich mit ihr gesagt habe. Bestell dein Haus. Und dann hat sie Testament gemacht. Da musste sich niemand mehr streiten. Bestelle dein Haus. Und dann hat sie noch lange gelebt, ist sogar in Urlaub nach Spanien gefahren mit ihren Kindern. Und sie hat ihr Haus geordnet. Die meisten Leute leben in ungeordnete Verhältnisse. Wie heißt es von dem reichen Mann in der Bibel, diesem Kornbauer? Er hortet und hortet und hortet und hortet und hortet. Und dann sagt der Herr Jesus im Gleichnis, und heute Nacht wird man deine Seele fordern. Und was wird es sein, was du bereitet hast? Wer kriegt das? Der Teufel? Das Sozialamt? Oder deine unwürdigen Erben, wer kriegt das? Was wird es sein, was du bereitet hast? Dieses ganze Horten. Heute Nacht wird man deine Seele fordern. Stell dir mal sowas vor. Deshalb sagt Jesus, sammelt Schätze, die im Himmel sind. Und wenn du in diesem Licht Gottes bist, plötzlich wirst du dein Leben ganz neu bewerten. Und fängst dann zu bewerten. Das ist nichts, Leute. Ich habe einen Fall, ich war vielleicht 2 Monate Pastor. Und dann stirbt jemand in der Gemeinde. Das Erste, was ich in der Gemeinde gemacht habe, damals in Stuttgart, ich habe Kollektebeutel durchgehen lassen. Ich habe gesagt, wir nehmen ein Opfer. Wir sind im Gottesdienst und es gibt keinen Gottesdienst für mich ohne Opfer. Ich habe da Kollektenbeutel durchgehen und es war ein Schwabe. Der sagt, Pastor, mach du das. Man hat Geld, man redet nicht über Geld, man sammelt nicht Geld. Das Evangelium ist kostenlos. Ich habe gesagt, aber ich muss Miete bezahlen. Ich muss auch von was leben. So, wir haben gesammelt. Und dann, also dieser Bruder, dieser Schwabe stirbt. Und da hat niemand, wo seine Wohnung auflöst. Was wird es sein, wenn du von dieser Welt gehst? Und dann baue ich seinen Schrank ab und hinterm Schrank sind 70.000 Deutschmark. Du, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. So viel Geld habe ich noch nie gesehen. 70.000, was mache ich dann? Und habe jemand erzählt, der sagt, das musst du dem Amt melden. Und er hat ja so vom Sozialamt gelebt. Hat irgendwie und so weiter und hat das abgegeben und das Geld hat das Sozialamt kassiert. Aber der hat sich beschwert, kein Zehnten gegeben, dass man Geld verlangt, das Reich Gottes, was kostet und so weiter. Aber das Sozialamt hat alles kassiert. Ich sage dir, wenn du nicht aufpasst, die Ämter kassieren das alles. Der Teufel frisst alles auf. Die Diebe und der Rost fressen alles auf. Ich war so schockiert. Und dass ich gesagt habe, jetzt habe ich erst richtig Freimut, über das Geld zu sprechen. Das Geld gehört nämlich auch dem Herrn. Denn wir sind Haushalter und wir müssen vor Gott eines Tages Rechenschaft ablegen über jeden Cent. Über jeden Cent. Sammelt euch Schätze, die im Himmel sind. Du musst also aufhören, nur für das Sichtbare zu leben. Dieses Kleinkarierte. Denn wir stehen eines Tages vor Gott und da wird es gesagt, was hast du damit gemacht? Was hätte er mit den 70.000 alles machen können? Liebeswerke. Der hätte armen Leuten was unterstützen können, anderen Leuten Freude machen können. Bin ganz ehrlich. Vieles, was wir als Menschen machen, ist wertlos. Für die Katz. Umsonst. Vieles. Das meiste eigentlich. Weißt du, die ganze Rennerei, die ganze Frömmelei, die ganze Spinnerei, der ganze Fanatismus, wo wir uns ereifern, alles ist für die Katz. Ist alles Stroh. Umsonst. Wenn es unterm Strich ist, was zählt das für die Ewigkeit? Nix, sei dir ehrlich, nix. Was hast du, was wird es sein? Deshalb heißt es in der Bibel, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Es geht nicht um dich, es geht um Gott und seine Sache. Deshalb, um des Evangeliums willen und um mich. Was hast du für Jesus getan? Und er ist ein Becher kalten Wassers mehr gedient und mehr passiert, als da irgendwie was Großes für sich geleistet zu haben. Ich will also nicht sagen, dass du für dich nichts tun solltest. Bin dafür, dass du für dich auch was tust. Aber wir müssen Prioritäten in unserem Leben setzen. Bin ich denn mit dem Zehnten? Wenn du eines Tages vor Gott stehst, wird auch das Negative wieder bewertet. Und ich sage, das Negative bei den Christen sind die ganzen Unterlassungssünden. Du hast gewusst, was Gutes ist. Gott hat es zu dir gesprochen, der hat bei dir angeklopft, der hat dich gebeten und du hast dich gesagt, nee, das können andere auch machen, die sind vielleicht besser dran. Aber Gott hat es dir den Auftrag gegeben und er wird von dir Rechenschaft fordern. Und wir müssen auch über Unterlassungen Rechenschaft abgeben. Warum hast du es nicht getan? Ich war gefangen, hast mich nicht besucht. Ich war krank, hast mich nicht besucht. Ich war nackt, hast mich nicht gekleidet. Ich war hungrig, hast mich nicht gespeist. Alles Unterlassungen. Was wir getan und nicht getan haben, wie wir uns verhalten haben, mit diesem anvertrauten Gut. Verstehst du, Gott hat dir etwas gegeben, aber das habe ich versteckt und gut bewahrt. Ich habe das reine Wort Gottes nicht beschmutzen lassen. Ich habe sogar noch eingewickelt und eingepackt. Hier hast du das Deine. Und dann sagt der Herr, weg mit ihm. Gott guckt, ob wir treu im Kleinen sind. Die Treue ist, worauf Gott achtet. Ob wir mit unseren Gaben, auch wenn wir nur ein Talent haben, ob wir damit wuchern. Ja, ich kann gar nichts. Ich kann gar nichts. Weißt du, wenn es auf dich ankommt, kannst du wahrscheinlich auch sowieso nichts. Aber irgendwo frag dich, was kann ich? Was liegt mir? Tom, der Zettelschneider von London, der saß da und ist Kind Gottes geworden und sagt, Heiland, was kann ich für dich tun? Ich kann gar nichts. Aber dann hat er immer Bibelverse aufgeschrieben, zuerst mal die Bibelverse für sich aufgeschrieben und dann hat er solche kleine Fliegerchen gemacht und einfach diese Fliegerchen dann durchs Fenster rausgeschickt und hat zuerst sich dabei nichts gedacht. Aber unten kamen Leute, weißt du, wenn vom Himmel was runterfliegt, die Leute gucken alle, was das ist und Leute haben das aufgefangen, mitgenommen und da waren immer Trostworte. Und am Schluss, da war fast eine ganze Gemeinde von Tom, dem Zettelschneider. Die warteten schon, bis ein Zettel vom Himmel fliegt. Bis er wieder so ein Gotteswort zum Fenster rausschmeißt, was ihm groß geworden ist. Du musst nicht mal auf die Straße gehen. Du kannst auf der Straße wirken, auf deine Art und Weise. Aber du musst Ideen haben. Die Ideen müssen von Gott kommen. Die müssen von Gott kommen. Und wenn eine Idee von Gott ist, die schlägt durch. Die haut durch. Eine Idee von Gott. Wir müssen also Rechenschaft ablegen über so vieles in unserem Leben. Du machst viel für andere. Komm wieder, das andere. Weißt du, das ist so ein Spannungsfeld. Wir als Christen leben in einem totalen, verrückten Spannungsfeld. Du machst so viel für andere, aber du liebst dich selbst nicht. Du tust für dich nichts. Was ist mit deiner Seele? Du verausgabst dich für andere Menschen. Du rennst hinter allem her, da hilfst du, da putzt du, da dienst du, da schneiderst du, da machst du das. Lobe den Herrn, meine Seele. Wann hast du zum letzten Mal zu dir selber gepredigt? Und selbst mal was unternommen? Weißt du, bist du schon nach Hause gekommen? Sind die Dinge schon in deinem Leben geordnet, die geordnet werden sollten? Was ist mit deinem Esau geworden? Oder hasst er dich immer noch? Und traust dich ihm immer noch nicht über den Weg? Bist du schon von Gott abgesegnet in dieser Sache mit dem Esau, was da passiert ist, lieber Jakob? Achte auf deine Körpersprache, achte auf deine Gedanken, achte auf dein Gewissen, auf deine Gefühle, was dir sagen. Und jedes Mal, wenn ich bete, ach, da steht dieser Kerl wieder vor mir. Und wenn solche Dinge passieren, das ist Warnzeichen, Warnsignale des Lebens. Gott will, dass diese Dinge in Ordnung kommen. Und ich weiß von meinem persönlichen Leben, und ich bin Gott so dankbar, dass ich so eine Nahtoderfahrung hatte. Ich fliege von meinem Motorrad gegen die Wand und habe nichts gebrochen, aber ich habe Gehirnerschütterung gehabt und ich war irgendwo in einer anderen Welt. Und dann sehe ich, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Da sehe ich ein Schloss oben auf dem Berg. Ganz wunderbar. Und ich bin auf dem Weg. Aber da stehen drei Kerle und ich versperre mir die schmale Straße. Und ich komme nicht durch. Und als ich die genau angucke, die habe ich gekannt. Das waren Freunde, mit denen ich ein Techtelmechtel hatte, wo ich die geschädigt habe oder Dinge getan habe, die nicht recht waren, die standen da. Als ich wieder zu mir war, kam und gesund wurde und wieder auf die Beine stand, bin ich sofort hingegangen. Ich habe gesagt, mal. Und die fragten, wie geht's dir jetzt? Wir haben gehört, da ist das und das passiert. Ich habe gesagt, das tut mir leid, ich habe da was erlebt. Ich bin auf dem Weg zum Himmel gewesen. Und da standst du mir im Weg. Wir haben mal was gehabt. Ich möchte um Vergebung bitten. Wer da schuld war, das spielt keine Rolle. Wir waren beide schuld. Gleich schlimm. Aber Gott hat mir gezeigt, ich muss bei mir anfangen und die Dinge in Ordnung bringen. Warnzeichen des Lebens. Ich bin so dankbar. Und wir sind bis heute Freunde geblieben miteinander. Und das ist so einige Sachen, weißt du, wo Gott dann zeigt. Und dann die zweite Person, alle drei. Und Gott hat gerade deswegen mir das passieren lassen, damit ich aufwache. Wach auf, der du schläfst, so wird Christus dich erleuchten. Steht in der Bibel. Als ich zu mir kam. Weißt du, wir halten manchmal vielleicht eine Erweckung auf. Und Gott möchte Menschen segnen, Menschen berühren. Erlos Degen, ein Pastor aus Südafrika, den ich sehr gut kenne und der schon ein paar Mal auch hier bei mir in Berlin war, schon jetzt pensioniert, ein älterer Herr. Und die Erweckung und den Zulus begann ganz einfach bei ihm. Weißt du, er war Pastor einer freikirchlichen Gemeinde und so weiter, war Pastor, hat gute Arbeit getan, hat dem Herrn Jesus gedient, liegt im Sterben, ruft die Familie zusammen, ich ja, und so weiter, die Geschwister beten am Bett und sagen, und Erlo geht nach Hause in den Himmel. Und was passiert? Plötzlich hat er eine Vision. Er sieht etwa 150 Leute, mit denen er Probleme gehabt hat, die er gestresst hat, die er irgendwie schlecht behandelt hat. Und plötzlich stehen da. Und dann sagt zu seiner Frau oder seinen Kindern, Kinder, schreibt mal schnell die Namen auf. Ich diktiere euch. All die er gekannt hat, sind etwa 150 gewesen. Und als er wieder zu sich kam und wieder gesund war, ist er zu all diesen Leuten hingegangen. Und durch diese Nahtoderfahrung brach eine Erweckung unter den Zulus aus. Wenn der schon Buße tut, der Pastor, wenn der schon so von Gott angesprochen wird und wenn der die Hand reicht und um Vergebung bittet, was ist denn mit uns? Und da hat Gott gearbeitet und Gott hat eine Erweckung angefangen durch diese Nahtoderfahrungen. Manchmal müssen wir durch die Hölle durch, damit wir aufwachen und erkennen, um was es geht. Nicht nur wie der Begründer von der Heilsarmee sagt, seine Diener, seine Soldaten sollte man über die Hölle ein bisschen hängen. Nein, man sollte durch die Hölle durch mal und mal sehen, was das ist, in der Hölle zu schmachten. Weißt du, der reiche Mann, plötzlich fängt er an, für seine Brüder zu beten. Ich habe noch 5 Brüder. Vorher hat er nichts gemacht für seine Brüder. Nur an sich gedacht und den armen Lazarus total vergessen. Achte auf deine Körpersprache, was dein Körper dir sagt. Wenn du außer dem Körper bist, was der Körper dann sagt, wenn du mal aus dem Körper bist, wenn du in Ekstase bist, wenn du in einer anderen Welt bist, wenn du in Sprachen betest, an was dich der Heilige Geist erinnert. Wer in Sprachen betet, der entspannt sich zwar auf der anderen Seite, aber der bereitet sich auf die Ewigkeit vor. Weißt du, der wird geheiligt durch dieses Gebet. Mein Anliegen ist, wach geistig auf. Das ist meine Botschaft auch für heute, morgen. Wach geistig auf, ehe es zu spät ist. Und es wird einmal zu spät sein, ich sage es euch, für jeden von uns. Da gibt's kein Zurück mehr. Wach auf, ehe du nichts mehr tun kannst. Jetzt kannst du noch schnell einen Anruf machen, einen Brief schreiben oder irgendwo hingehen. Jetzt kannst du Kurskorrekturen vornehmen. Begreife, irgendwann ist es zu spät. Irgendwann kannst du nicht mehr. Achte auf die Warnsignale, die in deinem Leben passieren. Körperlich geht es immer mehr abwärts. Tu etwas für deine Seele. Tu etwas für deine Seele. Werde geistig wach. Die Größe liegt nicht, und das Richtige liegt nicht, dass du jetzt gerade tust, sondern was das veranlasst, was es anregt. Weißt du, was das auslöst? Die Not lehrt beten. Das ist auch so ein Warnsignal. Wir müssen mehr beten, Geschwister. Wir müssen mehr beten. Deshalb die Not ist, dass die Not da ist oder die Angst. Wir müssen etwas unternehmen. Also wach auf, bevor du in der Hölle aufwachst und leidest Pein und sagst, schick mir den Lazarus, dass er mir meine Lippen kühle. Ich leide Pein hier. Man ruft immer um Hilfe, wenn es nicht mehr geht. Aber wir sollten Gott um Hilfe rufen, solange es noch geht. Solange es noch geht. Warnzeichen des Lebens, achte darauf. Das sind so Wegweiser zur Seligkeit. Trenn dich von unwichtigen Sachen, wo du dich noch trennen kannst. Du sollst dich von gar nichts belasten, denn du bist auf dem Weg zur Seligkeit. Weißt du, du trägst in deinem Rucksack eine Bombe, das weißt du gar nicht, hochexplosiv. Und die kann jeden Augenblick hochgehen und dich zerfleischen. Und in Bruchteilen von Sekunden ist alles vorbei. Deshalb überleg einmal, die Lasten abzulegen. Wer weiß, was in deinem Koffer drin ist, was der Teufel in deinen Koffer reingeschmuggelt hat. Weißt du, wenn du nach Israel fährst, dann stehen sie an deinem Koffer und fragen sie, mit wem haben sie zu tun gehabt? Wem sind sie begegnet? Haben sie selber den Koffer gepackt? Waren sie dabei, als der Koffer gepackt wurde? Weißt du, da kann eine Bombe eingeschmuggelt worden sein oder Drogen. Weißt du, oder wenn du nach Russland fliegst, da gibt dir jemand einen Umschlag und da sind Drogen vielleicht drin und da kommst du als Drogenkurier und wirst noch unterwegs verhaftet. Und du denkst gar nicht, du musst aufpassen, was der Teufel in deinem Koffer, in deinen Rucksack dir einschmuggelt. Und so leicht wird etwas einem reingeschmuggelt, eine Laus ins Fell gesetzt. Fang an, dein Leben neu auszurichten nach den Gesetzen des Himmels. Und weißt du, was das Gesetz des Himmels ist? Nicht du sollst nicht und du sollst und du sollst nicht. Nein, das Gesetz des Himmels ist Liebe. Das Gesetz des Himmels ist Liebe. Das Gesetz des Himmels ist Liebe. Und wahre Liebe ist nicht Schmuserei. Wahre Liebe ist viel mehr. Das kannst du gar nicht in Worten ausdrücken. Dafür gibt es kein Wort. Kannst alle Worte verwenden, die wir haben. Hebräisch und Griechisch und Lateinisch und Deutsch und Englisch. Weißt du, für die Liebe ist genauso wie beim Zungensprechen. Da gibt es keine Worte. Du bist unaussprechliche Liebe. Halleluja. Weißt du, eine unfassbare Liebe. Du bist einfach eingehüllt in Gott. Fange an, im Licht Gottes dich zu sehen und die Dinge im Licht Gottes zu sehen. Und die Liebe vergibt und die Liebe trägt alles und die Liebe glaubt alles. Der 1. Korinther 13 ist so ein kleiner Vorgeschmack. Das ist nicht alles, aber nur ein Vorgeschmack von der Liebe, was die Liebe wirklich ist. Und es gilt nicht nur für Ehepaare, nicht nur für Sex. Das ist für Alltag. Und hält dich und würde ich meinen Leib verbrennen lassen und würde ich alles den Armen geben. Weißt du, das sind alles Liebeswerke. Und hätte der Liebe nicht. Da ist mehr gemeint als nur was Gutes tun. Mein Vermögen den Armen geben. Dein Bewusstsein geht in die Ewigkeit und nimmt alles mit. Und dein Gehirn bleibt hier. Deine Erinnerungen bleiben hier. Alle Nahtodleute berichten, dass sie ohne Gehirn besser gedacht haben als mit Gehirn. Ja, wenn ich so die Leute höre und sehe und beobachte, sie haben besser gesehen, besser gefühlt als mit Gehirn. Also war ich überrascht. Und es war tatsächlich wie beim Emanuel. Seine Frau, das Einzige, was fehlte bei seiner Frau, war nur die Nase. Eine Plastiknase hat sie nachher gekriegt. Und sonst war alles intakt nach diesem schweren Unfall. Und das Kind war auch kerngesund. Sie war in anderen Umständen damals. Und sie war nicht da, sondern sie war exakt genau über einem Tal in einem anderen Krankenhaus. Wie kann man das verstehen, wenn man im Kummer ist, mit niemandem kommuniziert, gar nicht bei sich ist? Da muss was anderes dabei sein. Dein Gehirn ist wahrscheinlich dir immer noch ein großes Problem. Du denkst nicht, wie Gott denkt. Du denkst nicht, wie Gott denkt. Löse dich also von deinen ganzen negativen, vorgefassten Meinungen. Das ist, was du hier erledigen musst als Hausaufgabe. Von deinen Problemen. Trag sie nicht auf die Straße. Geh nicht zu Leuten, such nicht Mitleid. Tu etwas für dich. Weißt du, da gibt es Katholiken, Gott segne sie. Aber da lassen sie Messen für sich lesen. Es ist, andere sollen für sie beten. Eine Messe lesen, dann geben sie noch Geld. Der Einzige, der daran verdient, ist der Priester. Aber der arme Kerl, der Messe für sich lesen lässt, hat nichts davon. Bete selber. Bete selber. Weißt du, bete selber. Das nützt, das hilft. Löse dich von all dem, was dich dein Leben beschwert, was dich an diese Welt gebunden hält. Investiere dein Leben in was Bleibendem, was Ewigem. Du musst es mir nicht erzählen, was du vom Leben erwartest. Finde selber heraus, was ist der Sinn meines Lebens? Klär dich selber mal auf. Das Leben lehrt dich das Leben, wie man lebt. Und deshalb begreife diese Lebenslektionen, die du durchmachst, diese Warnsignale, die da sind. Hoppla. Was machst du gerade durch? Und das ist alles Sprache Gottes. Das ist alles Sprache Gottes. Siehst du daraus Konsequenzen aus deinen Erfahrungen, aus deinen Begegnungen, aus dem, was jetzt gerade dir vor die Füße gelegt wird, was dir passiert? Höre auf, nach dem Materiellen zu trachten. was springt mir dabei raus? Weißt du, dir springt am meisten raus, wenn dir nichts rausspringt. Ist komisch, aber so ist es. Weißt du, versuche nicht, irgendwo Hilfe bei Menschen zu suchen, fang an, deine Hilfe bei Gott zu suchen. In meiner Bibel heißt, suche den Herrn, solange du lebst, solange er zu finden ist. Du sollst den Herrn suchen. Und wie macht man das? Weißt du, ich kenne Esoteriker, die suchen Hilfe bei den Steinen und Kristallen oder was, ich weiß nicht sonst noch was. Andere suchen bei Kirchen und Konfessionen Hilfe. Diese Gemeinde, diese Kirche, der Pastor, der Heilungsevangelist, der kann kein Heilungsevangelist, kein Befreiungsevangelist, kein Seelsorger dienen, der kann nur einer dienen. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Und wenn du merkst, ich bin am Ende, ich bin fix und fertig, das ist die höchste Alarmstufe für dein Leben, jetzt kehr um. Geh zu Gott wieder zurück. Und setz dein Vertrauen nicht auf irgendwelche Heiler, sondern setz dein Vertrauen auf Gott, den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Komm zum Ursprung zurück, wenn ich dich nur habe. So betet einer in der Bibel. Viele überleben. Leute versuchen, sich ein Denkmal zu setzen, um irgendwas, sich an Menschen festzuhalten. Aber die sind selber Krüppel, selber krank, selber hilflos. Die haben selber nichts. Und da sollen sie dir was geben. Schau, wie vergänglich doch das Leben ist. Sei doch ehrlich. Mach dir nichts vor. Mach mir auch nichts vor. Wenn ich im Spiegel gucke, ich bin jedes Mal entsetzt. Ja, ach, doch. Ich bin entsetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so. Ich denke, Mensch, wie war ich schön, als ich noch jung war. Dunkle Haare, schwarze Haare, einen schönen Bart habe ich gehabt. Ja, und jetzt gar nicht mehr der Rede wert. Weißt du, an deine Kindheit, wie war, weißt du, die Kindheit musst du da lassen, die Jugend musst du da lassen, du musst alles da lassen, deine Schönheit, deine Haare. In Bruchteilen von Sekunden ist alles zerstört, alles genommen. Und wem wird das alles gehören? Wir Menschen gehen zugrunde, weil wir die Ewigkeit nicht vor Augen haben. Also wenn ich im Himmel bin, ich werde eine riesige Haartracht haben. Darauf freue ich mich schon. Nein, darauf freue ich mich. Locken, toll. Das ist nur nebenbei. Aber weißt du, das ist nicht das Wichtigste. Das Äußere vergeht. Deshalb, wir müssen es akzeptieren. Obwohl der äußere Mensch zerfällt, wir haben einen Bau von Gott. Und unser äußerer Mensch muss zerfallen. Sonst bleiben wir kleben noch an ihm. Sonst geben wir den nicht her. Sonst geben wir den nicht auf. Weißt du, wir müssen die Ewigkeit vor Augen haben und uns viel mehr in Gott investieren und nicht in die Vergänglichkeit. Und ich predige dir vielleicht ein anderes Wissen heute. Und das, was Gott mir aufgeschlossen hat, der Mensch lebt nicht von Brot allein. Der Mensch lebt von Gottes Atem, von Gottes Liebe, von Gottes Geist, von Gottes Gegenwart. Und viele beschäftigen sich viel zu wenig mit Gott. Sei ehrlich, wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Du solltest eigentlich auch Gott den Zehnten geben an Zeit. Das ist wenigstens das Wenigste. 24 Stunden, der Zehnte, wie viel wird das? Rechne aus, wenn du ein Mathematiker bist. Der Zehnte. Naja, 8 Stunden soll man schlafen, 8 Stunden soll man arbeiten, aber dann immer noch der Zehnte von deiner Freizeit, was dir gehört, was dir zur Verfügung steht. Der Zehnte. Und was machst du mit diesem Zehnten, das dir gehört aus deiner Zeit? Ja, da beten wir. Ich bin überzeugt, Gott wartet nicht auf dein Gebet. Gott sagt, ich will nicht Opfer haben, ich will Gehorsam haben. Der Zehnte am Gehorsam. Und weißt du, was der Gehorsam ist? Geht hin an den Hecken und Zäunen. Oder was ihr einem dem und dem getan habt. Für mich persönlich, Gott hat in dieser Woche mir ein Stichwort gegeben, Taten zählen mehr wie 100 Gebete. Eine Tat zählt mehr wie 100 Gebete. Ob du es glaubst oder nicht. Du wirst bewertet, nicht nach deinen Gebeten. Der Fromme betet so viel im Tempel. Aber du wirst bewertet nach deinen Taten. Was hast du getan? Was hast du getan? Vielleicht bist du geschockt, aber ich muss es immer wieder noch sagen, dieses Wochenende predige ich noch darüber. Du wirst geschockt sein, im Himmel werden viele, viele nicht drin sein, die träumen vom Himmel. Im Himmel werden nur Überwinder sein, ihr Lieben. Überwinder, die was getan haben. Nicht religiöse Mitläufer. Und ich bin überzeugt, die meisten Christen kommen nicht in den Himmel. Ob du jetzt schockiert bist oder nicht, kannst denken, was du willst. Im Himmel werden diese Mitläufer, die nur dabei sind und nur beten. Und jetzt ist eine ganz neue Masche in Berlin. Jetzt machen sie überall Gebetshäuser und beten für Erweckung in Deutschland. Die Christen sollten selber mal aufwachen. Bei denen stimmt's vorne und hinten nicht, bei den meisten. In ihren Beziehungen, in ihren Betrieben, in ihren Familien. Weißt du, du bist für den Himmel vorgesehen. Gott will dich in den Himmel haben. Aber die meisten kommen dort gar nicht hin, weil die meisten nichts tun für den Himmel. Millionen von Christen, von Kirchgängern, von Getauften, von Gemeindemitläufern werden nicht den Himmel erreichen, werden das Ziel nicht erreichen. Ob du das glaubst oder nicht, du wirst es sehen. Schau das Volk Israel. Da sind 2 Millionen aus Israel, aus Ägypten ausgezogen. 2 Millionen. Und wie viele von diesen 2 Millionen kamen in das gelobte Land? 2. Josef und Kaleb. Und du, das sollte dir zu denken geben. Die sind alle ausgezogen. Die sind alle begeistert gewesen. Mit Mann und Ross und Wagen hat der Herr sie geschlagen. Die haben Gott gelobt und gepriesen und getanzt. Und dann, nur 2 haben das Ziel erreicht. Und die haben versagt kurz vor dem Ziel, als die Kundschafter zurückkamen. Du, mir ist es ernst. Nur wer überwindet, der wird mit Jesus regieren. Nur wer überwindet, der wird eine Krone auf sein Haupt tragen. Nur wer überwindet, der wird König und Priester sein. Und wir sind bestimmt von Gott und erwählt als Gemeinde Jesu Christi, Könige und Priester zu sein. Amen. Da sind wir erwählt. Aber die wenigsten werden das schaffen. Weil die Prozedur zu stark ist. Weil da zu viel verlangt wird von einer Ausbildung als König und Priester. Die werden eine Säule im Hause Gottes. Dafür sind wir vorgesehen. Lies Offenbarung 7, Vers 9. Und danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen wird. Weißt du, du wirst gerettet werden. Also so ist es nicht. Du wirst in der Wüste sterben. So wie die alten Israeliten. Aber du wirst keine Krone tragen. Und nicht mit Christus regieren. Du wirst eine Palme haben, da wirst du wedern die ganze Zeit. So sehe ich Christen. Millionen und Abermillionen. Und hier die Geschichte. Johannes sieht es auf der Insel Patmos. Und da war eine Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, und standen vor dem Thron und vor dem Lamm und angetan mit weißen Kleidern und Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil, das ist dem Herrn widerfahren oder ist vom Herrn jetzt gegeben, das Heil Gottes und so weiter. Und dann ist Johannes dort und weint und sagt, woher kommen diese alle? Johannes ist entrückt schon im Himmel in dieser Vision, als er diese Vision sieht. Er ist beim Thron Gottes. Und so weiter. Und einer der Elsen fing an und sprach zu mir. Und so weiter. Die mit weißen Kleidern was sind, die kommen aus der großen Trübsal. Die kommen aus der großen Trübsal. Weißt du, die müssen die große Trübsal durch. Aber die mit Christus gewandelt, gelebt sind, die werden entrückt. Und die werden in Wolken kommen und mit Christus regieren. Und das ist unsere Bestimmung. Und Geschwister, jeder kann diese Bestimmung erreichen. Jeder ist dazu berufen. Du musst nicht hier mit der Palme nachher wedeln. Das ist zu primitiv. Das ist zu schade zu leben. Dafür lohnt sich nicht zu leben. Ja gut, okay. Keine Hitze wird sie treffen. Sie werden keinen Hunger mehr haben. Die werden schon gut versorgt sein. Aber das ist nicht das Leben. Und dann lese ich weiter. Darum sind sie vor und so weiter vor dem Thron und sind dort oben. Und er wird über sie wohnen und er wird über sie herrschen. Sie tragen aber keine Krone. Und deshalb halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Das ist die Botschaft der Bibel. Der Teufel ist hinter deiner Krone her. Nimm deine Ewigkeit ernst. Investiere alles, was du hast und was du kannst. Die Zeit ist kurz. Ins Reich Gottes. Wer nicht absagt allem, was er hat. Und das Reich Gottes, weißt du, wo das Reich Gottes gerade jetzt ist? Inwendig in uns. Nicht in der Gemeinde, nicht in der Kirche, nicht in der Religion. Inwendig in uns. Da ist das Reich Gottes. Was tust du für deine Seele? Weißt du, das einzige Gute, was du hast, das ist deine Seele. Es ist dein einzige Gute, sonst hast du gar nichts. Erkenne die Wahrheit, erkenne die Wirklichkeit. Und Wahrheit ist nicht irgendeine Lehre, nein, keine fromme Übung oder fromme Unterhaltung. Nein, die Wahrheit ist Heiligung. Heilig sollst du wieder werden. Heilig. Ja, nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sehen wird. Die Bibel gibt uns Warnzeichen des Lebens. Und sie sagen uns, du, wir müssen jetzt was tun, jetzt geht's bergab. Sonst kriegen wir die Kurve nicht. Wofür willst du dich einsetzen? Weißt du, als dann Jesus auf dem Weg nach Golgatha war zur Kreuzigung und da gab es Leute, die unterwegs geplärrt haben, oh Heiland, 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 Heiland. Viele, die seine Wunder gesehen haben, die sein Brot gegessen haben, die vielleicht von Aussatz gereinigt worden sind oder, was weiß ich, irgendwie ihre Lieben wieder bekommen haben. Heiland, Heiland, Heiland. Und dann dreht sich Jesus und sagt, beweint nicht mich, sondern beweint euch und eure Kinder. Beweint nicht mich, plärrt nicht über mich. Ich schaff's schon. Aber beweint euch und eure Kinder. Und 30, 40 Jahre später, Jerusalem war in Schutt und Asche. Titus kam und hat die Stadt plattgewalzt. Beweint euch und eure Kinder, weil ihr nicht wollt, weil ihr euch nicht bewegt. Guck mal, sie hätten alle Apostel werden können. Aber sie haben sein Brot gegessen, aber mehr haben sie nicht getan für den Herrn Jesus. Mehr haben sie nicht übrig gehabt. Sind wieder ihren Weg gegangen, wie auch immer. Ihnen ging es um Essen und Jesus soll Brotkönig werden. Tausende, 5000. Wo sind sie alle? Heiland, Heiland, Heiland. Beweint euch und eure Kinder. Es geht nicht um die Welt zu retten. Zuerst musst du gerettet werden. Und dann kannst du dich überlegen, ob du noch was schaffst. Zuerst muss es bei dir was passieren. Zuerst musst du im Boot sein. Viele sind selbst noch nicht errettet und wollen schon andere retten. Viele sind noch selbst gar nicht durch und wollen anderen durchhelfen und wissen gar nicht wohin. Sie sind noch mit Nichtigkeiten beschäftigt, mit bürgerlichem Kleinkram. Alles dreht sich nur um den Körper. Und dann balsamieren sich und dann ölen sich und dann cremen sie sich. Und putzen sich. Paulus kommt nach Ephesus. Und das sind wunderbare Christen. Die sind auf dem Namen Jesu getauft. Kommen nach Ephesus, Apostelgeschichte 17. Und dann fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, Geschwister? Da stimmt was bei euch nicht. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Sind so spirituell. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Ja, wir haben es noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Dann sagt er, höchste Zeit. Und weißt du, den Heiligen Geist gab es erst für die Epheser, als sie mit dem Hokuspokus aufgeräumt haben. Die ganzen Zauberbücher raus und den ganzen Klimbim da, was man Esoterik verwendet, alle Zauberbücher. Und das war riesiges Vermögen, was da verheizt wurde. Und dann brach der Heilige Geist auf. Weißt du, manche Leute werden nicht gesegnet, wollen gesegnet werden, aber die haben sich noch nicht gelöst von dem ganzen Humbug. Der Satanismus, Spiritualismus, Astrologie, Magie, Zauberei, und all diese Dinge. Wenn ich so die Christen in Berlin angucke, die laufen dem Heilungsprediger nach und dem Geistheiler auch noch nach. Und dann wundern sie sich, ja, mit mir wird nichts. Aus dir wird also wirklich nichts. Glaub mir das. Kann ich dir schwarz auf weiß geben? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? So viele verpassen den Anschluss. An der Entrückung. Die Gemeinde wird entrückt. Ich kann es euch sagen. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig machte, wird auch unser sterblichen Leiber lebendig machen. Derselbe Geist. Und du brauchst diesen selben Geist. Weißt du, lebst du ein Überwinderleben? Jetzt schon. Das kostet viel Geld. Jemand hat mir dieser Tage gesagt, ja, ich muss meine Kristallkugel und meine Kristallantenne und was weiß ich, welche Antennen da, Kristallantennen vom Dach runterholen. Ja, das hat mir Tausende von Euro gekostet. Muss ich das tun? Ja, wenn du frei werden willst, musst du das tun. Bleibt dir nichts anderes übrig. Entweder Gott oder der Teufel. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Ungeheiligte Menschen werden nicht auferweckt. Mach dir keine Sorgen darüber. Du brauchst den Heiligen Geist, um die Vollendung zu erlangen, um Glauben festzuhalten, den Lauf zu vollenden, deine Sendung zu erfüllen. Du brauchst den Heiligen Geist, ohne den schaffst du nicht. In Offenbarung 3, Vers 15 von der Gemeinde in Laodicea, ich kenne deine Werke. Weißt du, das sind religiöse Menschen. Christliche Menschen, gläubige Menschen, aktive Menschen, charismatische Menschen. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du wenigstens kalt oder warm wärst. Aber weil du aber lau bist, will ich dich aus meinem Mund speien. Werde dich ausspeien aus meinem Mund. Nun, du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts mehr. Und weißt nicht, dass du bist elend und jämmerlich und arm und blind und bloß. Und weißt nicht. Das sind die Christen, die in der Versammlung sitzen und wissen nicht, was ihnen fehlt. Und dann sagt der Heiland, ich rate dir, Gemeinde in Laodicea, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer geläutet ist, und damit du reich werdest und weiße Kleider bekommst, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wäre. Die meisten sind nackt in der Versammlung. Die merken das nicht einmal. Die laufen in Kaisers seine Klamotten und glauben, die sind so edel. Sind so edel, ja? Und weiß nicht, dass du bloß bist und so weiter. Und kaufe Augensalbe, damit deine Augen geöffnet werden und du sehen mögest. Und welche ich lieb habe, jetzt hör zu, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. weißt du, Warnzeichen des Lebens. Die ganzen Züchtigungen sind Warnzeichen des Lebens. Die ganzen Schicksalsschläge, Unfälle, Katastrophen und so weiter, die ganzen Schwierigkeiten. Und so sei nun eifrig und tue Buße, kehr um wieder, kehr zurück zu dem, der das gute Werk in dir angefangen hat, zu Jesus Christus. Das ist die Botschaft, die das Volk Gottes heute braucht. Der ganze äußere Reichtum nützt nichts für die Ewigkeit. Johannes 14, Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch den Vater erkennen. Und so weiter. Und ich bin schon so lange bei euch. Und Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Und deine Augen sind immer noch gehalten. Ich bin schon so lange bei dir. Wenn ihr mich sehen würdet. Und Geschwister, und genau das ist, wir müssen anfangen, wieder Jesus zu sehen. Jesus zu erleben. Jesus zu berühren. Jesus zu begegnen. Und wir müssen die Unverweslichkeit erlangen. Das Christus in uns. Jakob Böhme hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also, lass sie zergehen auf der Zunge. Unser Wandel muss jetzt im Himmel sein. Und wir müssen jetzt Anteil an Gott haben. Wir müssen jetzt anders programmiert werden. Uns von den falschen Theorien lösen und was es auch immer sein mag, die nicht von Gott gedeckt sind. Weißt du, da im Volk Gottes grassiert so viel Mist. Pfui Teufel. So viel Mist. Schreit zum Himmel und stinkt zum Himmel. Weißt du, das und das und das und das und das. Anstatt das nackte Wort Gottes. Das Evangelium, da steht so viel drin. Ach, fangen wir irgendwo mal was zu tun, was da in der Bibel drin steht. Viele Christen brauchen eine ganz andere Sichtweise für das Evangelium und diese Dinge. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Früher oder später kommen sie drauf, dass es doch nicht gereicht hat. Verstehst du, was ich da mitgemacht habe? Weißt du, ich war immer in der ersten Reihe. Ich war immer dabei in jedem Gottesdienst. Ich habe nichts verpasst. Aber die merken, es hat nicht gereicht, nichts zu verpassen. Denk an die Geschichte von klugen und törichten Jungfrauen. Beides sind Jungfrauen, die Klugen wie die Doofen. Ja, sind Jungfrauen. Alle sind schläfrig geworden. Alle hatten Lampen dabei. Alles waren Jungfrauen. Sie sind alle dem Bräutigam entgegengegangen. Aber die einen haben nur mit dem Kopf gedacht, also weißt du, wozu braucht man noch ein Zusatzgefäß mit Öl? Und der Bräutigam verzog. Und dann erlebten sie das Fiasko. Es reicht nicht mehr aus. Es reicht nicht mehr aus. Es reicht nicht mehr aus. Und dann, was machen wir? Und wir können von unserem nicht abgeben. Weißt du, die Klugen werden dir nichts in der Ewigkeit abgeben. Dein Pastor, dein Seelsorger, dein Ältester, dein Mitbruder, deine Mitschwester wird dir nichts abgeben mehr in der Ewigkeit. Sonst reicht es ihm auch nicht mehr. Und wir haben nichts zu verschenken, ihr Lieben. Jetzt ist die Zeit einzukaufen. Jetzt ist die Zeit, nach der Seligkeit zu trachten. Viele Gläubigen werden vor verschlossenen Türen stehen, so wie diese fünf Törichten. Wir haben nicht genug Öl, aber sie haben es verpasst. Sie haben sich irritieren lassen von ihren Gefühlen. Sie haben nicht auf ihr Herz gehört. Oder er könnte doch verziehen, vielleicht etwas länger dauern. Sie waren zu kurzsichtig und sie hat das Leben bestraft. Noch vor dem Honecker. Sie kamen zu spät. Bedenke, wir sind nicht der Körper, wir haben nur einen Körper. Das ist nicht Matthäus, das ist nur der Körper von Matthäus. Du hast nur einen Körper, der trägt dich. Das ist nur ein Gefäß. Das nächste Mal wird es umgeschüttet in ein anderes Gefäß. Der Körper, wir werden diesen Körper eines Tages ablegen, wir werden altes Kleid und abstreifen. Und wir werden in die Ewigkeit genommen. Es klingt so banal. Also, weißt du, da schminkt man den Körper. Oh, da dressiert man und trainiert man und so weiter den Körper. Da operiert man den Körper, man liftet den Körper. Da macht man so viel für den Körper. Neue Mode wieder, damit er wieder schön rauskommt. Bringt man auf Hochglanz. Alles tut man für den Körper. Aber was tust du für die Seele? Weißt du, wenn du genauso viel für die Seele tun würdest wie für Zähne putzen, würde schon ausreichen. Sehr viel, würde schon sehr viel erreichen. Weißt du, aber da immer wieder, so nach der letzten Mode, wohl dem, der den wahren Wert des Lebens erkennt, das ist alles, wir lassen das alles hier. Und Gott zeigt es uns. Gott zeigt uns jeden Tag, wenn du im Spiegel guckst, Mann, oh Mann, oh Mann, was ist mit mir schon geworden? Weißt du, Gott hat uns so angelegt, dass wir erkennen, jetzt fallen schon die Blätter von den Bäumen und der Tod steht vor der Tür und klopft an. Und was ist dann mit meiner Seele, was ist mit meinem Geist? Achte auf deine Warnzeichen, auf die Signale deines Lebens. Achte darauf, was da passiert. Und meine Bibelstelle noch zum Schluss, 2. Korinther 5, Vers 1. Denn wir wissen, und ich hoffe, dass du das weißt, spätestens jetzt solltest du wissen, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist und im Himmel ist. Weißt du das? Hast begriffen? Hast verstanden? Kannst du Amen sagen zu der Predigt? Lass uns mit Furcht und Zittern schaffen. Es geht um meine Seligkeit, um deine Seligkeit, um unsere Seligkeit. Alles andere kannst du vergessen. Und wenn wir gerettet sind, dann sind wir Vorbilder, dann werden wir andere mitreißen. Wenn wir brennen, dann musst du nicht mehr gucken, dass die anderen auch brennen. Wenn du für Gott dastehst, wirst du andere begeistern. Aber du musst zuerst mal brennen. Du musst von Gott angerührt werden und angetan werden. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen und lass uns den Herrn suchen, solange er zu finden ist. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gegeben hast und dein Geist leitet uns in alle Wahrheit. Herr, wir sind in der Endzeit und wir bleiben in der Endzeit. Wir kommen aus der Endzeit nicht mehr raus. Herr, es gibt keine Umkehr mehr aus der Endzeit. Das Leben geht weiter und wir werden weiter getrieben und weiter gejagt. Und Herr, wenn ich schon denke, 2 von 2 Millionen kommen in das gelobte Land. Wie viele werden aus Berlin, aus Deutschland, aus Europa kommen. Oh Gott, nur eine Handvoll, eine schwindende Minderheit. Herr Jesus, ich möchte, dass noch viele, viele kommen und nicht 2 sind, sondern 200, 2000 und dass noch viele kommen und gerettet werden aus diesem Elend, aus dieser Welt, Herr. Und gib uns Dampf, Herr, und gib uns Feuer und gib uns Liebe. Gib uns den Heiligen Geist, Herr, dass wir zuerst mal an uns denken, unser Leben verbessern, unser Leben heiligen und reinigen und dann das Leben anderer mit anstecken, Herr. Und wir sollen abfärben als Christen. Halleluja. Abfärben von deiner Herrlichkeit. Wir sollen strahlen, wenn wir von deiner Gegenwart kommen. Unser Angesicht muss strahlen, wie einst Moses Angesicht strahlt oder wie das Angesicht eines Engels beim Stephanus. Vater, ich danke dir, dass du uns anpustest heute Morgen, dann, dass du uns Gnade schenkst. Halleluja. Amen.